Deutschlandfunk. Der Tag.
Schützen Sie sich selbst und schützen Sie andere. Wir bleiben zu Hause.
Zusammen gegen Corona. Wir bleiben zu Hause. Eine Aktion des Bundesministeriums für Gesundheit.
Macht absolut Sinn. Zu Hause bleiben. Das ist die Parole der Bundesregierung. Was aber machen die, die gar kein Zuhause haben? Die sich eben nicht vor einer Infizierung schützen können, indem sie sich in die eigene Wohnung verkriechen, sondern die auf der Straße leben müssen oder in beengten Gemeinschaftsunterkünften, die ausgerechnet jetzt auch noch reihenweise dicht machen, um Corona einzudämmen. Reden wir gleich drüber mit einer Frau aus der Praxis. Und die Frage, die alle brennend interessiert, bei der es aber so viele Unbekannte gibt, dass sie nur ganz, ganz schwer, wenn überhaupt, beantwortet werden kann, die lautet: Wie lange müssen wir eigentlich noch zu Hause bleiben? Wann ist die Gefahr vorbei und wann geht's wieder los mit dem öffentlichen Leben? Wir wagen einen Versuch und skizzieren zumindest mal mögliche Szenarien. Der Tag am 26. März 2020 mit Sarah Zerback. Hi. Corona, das ist ja erstmal ein echter Gleichmacher. Jede und jeden kann es erwischen. Die Belastung aber, die die Pandemie mit sich bringt, die sind wirklich ungleich verteilt. Da werden einem die eigenen Privilegien einmal mehr bewusst. Gerade wenn ich an Menschen denke, die auf der Flucht sind zum Beispiel oder aus anderen Gründen keine Bleibe haben. Die vielen wohnungslosen Männer und Frauen in Deutschland auch, die keine Schutzräume haben und die gleichzeitig oft genau zu den Risikogruppen gehören, die ja jetzt besonders geschützt werden müssen. Elke Ehrlich hat mit diesem Problem tagtäglich zu tun. Sie ist Bereichsleiterin offene Sozialarbeit beim Sozialdienst katholischer Frauen und dort ist sie zuständig für die frauenspezifische Wohnungslosenhilfe. Hallo, schönen guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag, hier ist Elke Ehrlich.
Hallo, Frau Ehrlich, grüß Sie, hallo. Hier ist Sarah Zerback aus dem Podcast und ich versuche mir gerade vorzustellen, wie Ihr Job jetzt, Ihr Engagement in Corona-Zeiten so funktioniert. Also Sozialarbeit im Homeoffice stelle ich mir relativ schwierig vor.
Das ist schwierig, aber es ist machbar. Also gerade in diesen Zeiten werden wir kreativ und findig, aber wir arbeiten wirklich auf Hochdruck, weil wir unsere Leistungen jetzt weiterbringen in angepasster Form. Und diese Anpassung müssen wir jetzt innerhalb von letzter Woche und dieser Woche haben wir das vollbracht. Und es ist eben eine ganz große Veränderung, besonders für die obdachlosen Frauen in Berlin.
Was sind das für Veränderungen seit Corona jetzt harsche Maßnahmen ja erfordert?
Ja, ich kann es jetzt nur mal so sagen. Also die Tagesstätten für Frauen sind geschlossen, die Tagesstätten überhaupt sind geschlossen. Die Notübernachtungen für Frauen, es gibt drei, unter anderem eine vom SKF, haben einen Aufnahmestopp. Wir können noch wenige Frauen aufnehmen, weil wir gerade wieder einen Wechsel hatten. Aber ansonsten sind die Winternotübernachtungen für Frauen sind verkürzt, also mit weniger Leuten, weil wir ja dafür sorgen müssen, dass ein Abstand von 1,50 Meter vorherrscht. Und es sind eben weniger Plätze für Frauen vorhanden. Und wenn Frauen sich tagsüber überhaupt nicht in Tagesstätten oder so aufhalten können, dann wird es echt schwierig für die wohnungslosen und obdachlosen Frauen.
Ja, in Tagesstätten nicht und dann auf der Straße ja auch nicht. Also
ja, also auf der Straße auch
alleine.
Nicht, wenn nur alleine, vereinzelt. Das sind Frauen ja auch gewöhnt, vereinzelt rumzulaufen. Aber sie haben natürlich ganz tolle Räume, wo sie tagsüber sein können. Das sind die Einkaufszentren hier, wo es warm ist. Sie gehen in Bibliotheken und das alles bricht weg. Also das heißt, die sind jetzt wirklich auf der Straße. Dabei fällt natürlich auch weg der Kontakt zu Menschen. Also es kann auch keiner mal irgendeine Mark oder mal ein Essen geben auf der Straße. All das fehlt den Frauen jetzt. Die sind wirklich vollkommen alleine, schutzlos auf sich gestellt.
Oder auch mal eine Straßenzeitung zu verkaufen, ist ja auch schwierig, ne? In U-Bahn, in öffentlichen Verkehrsmitteln auch mal die Zeit, ich sag mal, totschlagen, das ist ja auch, ne, so gang und gäbe, das fällt auch alles weg.
Ja, also alle die Räume, die Frauen sich da erschaffen haben, die Nischen, ja, oft fahren die auch mit dem Bus nachts, solange es geht, oder auch tagsüber, oder mit der U-Bahn, all das ist jetzt nicht mehr. Und das ist bei dem Wetter jetzt, ist es zwar sonnig, aber eiskalt, wirklich eine Katastrophe und wir sehen da ein bisschen hilflos zu in der Wohnungslosenhilfe. Wir versuchen unser Bestes. Wie gesagt, wir haben unsere Notübernachtung auch offen, aber das ist bei Weitem natürlich jetzt nicht genug.
Sagen Sie mal, wie viele Plätze haben Sie und wie viel Bedarf sehen Sie?
Ja, also wir haben jetzt 30 Plätze in unserer Einrichtung. Ich glaube, es sind in frauenspezifischen Einrichtungen, glaube ich, 50, die jetzt neu in Berlin sind. Hier wurde ja viel geschaffen in der letzten Zeit. Aber wir haben alleine im letzten Jahr 800 verschiedene wohnungslose Frauen in unserem Sozialdienst katholischer Fraueneinrichtungen gehabt. Und dann kann man sich vorstellen, dass es wenig ist, was jetzt angeboten wird.
Ja, ist ja mit den Zahlen und den Statistiken immer schwierig. Wir haben auch darüber berichtet, es gab ja jetzt auch gerade in Berlin so einen Versuch der Zählung, von Männern und Frauen auch. Aber das ist ein Riesenproblem, was natürlich sowieso schon oft unter den Radar gerät. Und gerade eben, Sie haben es angesprochen, die Situation von Frauen ohne Obdach, die da nochmal besonders schutzlos sind.
Also das wird jetzt nochmal schwieriger, weil Frauen haben ja oft eine verdeckte Obdachlosigkeit. Deswegen wurden ja auch Frauen nochmal weniger gezählt. Die kommen bei Freundinnen, bei Partnern unter und verdingen sich da oft auch in Prostitution oder für den Haushalt zu versorgen. Aber auch diese Dinge fallen jetzt weg. Also keine Freundin wird noch auch eine Obdachlose aufnehmen, jetzt in dieser Zeit, wo sie selber gucken muss, wie sie irgendwie um die Runde kommt. Die Kinder tagsüber zu Hause sind, der Mann tagsüber zu Hause. Also jetzt wird's richtig eng.
Und dieses, diese Parole zu Hause bleiben, das ist ja fast schon zynisch jetzt gerade für Frauen, die eben gar kein Zuhause haben, für Menschen generell, die kein Zuhause haben. Das heißt doch auch im Umkehrschluss, diese Frauen sind gerade einem auch noch viel größeren Risiko ausgesetzt, sich auch zu infizieren, oder? Als die meisten anderen, wenn die gar keinen Schutz- und Rückzugsraum jetzt auch vor dem Virus haben. Haben Sie da schon eine Zunahme festgestellt oder ist es dafür noch zu früh?
Na, wir hatten auch schon Verdachtsfälle hier bei uns und mussten sozusagen auch gucken, wie können wir eine Quarantäne einrichten oder wenigstens, dass wir keine neuen Frauen mehr aufgenommen haben, standen eng mit dem Gesundheitsamt in Verbindung. Das hat sich Gott sei Dank dann doch als negativ herausgestellt. Aber das sind natürlich Herausforderungen. Wenn jetzt eine Frau positiv ist, müssen wir erstmal zumachen und dann die anderen Frauen sozusagen weiter dann bei uns lassen, bis sich dann rausstellt, ob eine weitere infiziert ist. Aber diejenigen, die positiv sind, die haben im Moment keinen Platz. Die müssen sozusagen auf die Straße. Ich weiß, dass die Senatsverwaltung in Berlin mit Hochdruck, mit der Liga auch daran arbeitet, Plätze zu finden. Das ist natürlich diese Krise, das kann man nicht von heute auf morgen machen, aber es wird hoffentlich, und es ist angesagt, dass es jetzt kommt, dass es auch Plätze dann für Menschen gibt, die in Quarantäne müssen und sich dann aufhalten können. Das wird alles nicht gut sein, das wissen wir. Also es sind auch keine, wenn Unterkünfte von vielen Menschen sind, auch da sind wieder Herde. Aber es ist besser als nichts. Wir hatten jetzt auch die Idee, ob wir Zelte für obdachlose Frauen austeilen sollten, weil ich meine, das ist der beste Schutz, ne, wenn man alleine ist, so wie andere alleine in der Wohnung sitzen. Aber andererseits ist es ja immer, dass Frauen sexueller Gewalt ausgesetzt sind. Und das bleibt auch in der Corona-Zeit nicht aus. Also alles, was wir im Moment anbieten, ist wirklich notdürftig und eher nicht so wahnsinnig gut. Wir würden es gerne anders machen. Also ganz besonders wäre eine Forderung, dass wir Hotels, die jetzt frei sind, für zum Beispiel Frauen, auch für die Unterkunft von Frauen frei sind.
Ja. So wie in Großbritannien, ne? Da haben die das auch gemacht.
Ja, das wäre natürlich eine super Sache. Dann könnte man die Frauen auch wieder gut trennen. Die hätten einen Platz, aber dafür muss es Personal geben, die geschützt sind, ja, die gut ausgerüstet sind, die Mundschutz haben, die Anzüge haben und so weiter. Und das ist ja in den Tagesstätten und auch in den obdachlosen Einrichtungen jetzt echt minimal gegeben. Von daher finden wir es gut, wenn eine gute Versorgung ist, dann bitte in Hotels, da hätten viele Frauen was von.
Zumal es ja sein kann, wenn wir da jetzt mal schwarz malen, dass sich das Problem ja vermutlich noch verschärfen wird. Also zumindest dann, wenn Menschen wirklich, also weitere Menschen durchs Raster fallen und eben dann trotz der Milliardenhilfen der Regierung ihren Job zum Beispiel verlieren, dann doch ihre Wohnung, auch wenn da ja jetzt Schutzmaßnahmen aufgesetzt wurden. Aber rechnen Sie da auch tatsächlich mit verstärktem Andrang und bereiten sich darauf irgendwie vor?
Also wir rechnen in jedem Fall mit verstärktem Andrang nach Versorgung. Deswegen haben wir unsere Tagesstätte, Evas Haltestelle, jetzt auch mit einer veränderten Leistung bringen wir die ab Montag auf und werden Lunchpakete mit Getränken ausgeben, weil wir sehen natürlich, dass viele freiwillige, frei arbeitende Menschen wenig Geld haben und zusehen müssen, wie sie irgendwie sich über den Tag retten. Gerade Alleinerziehende, die selbstständig gearbeitet haben, sind jetzt in einer hohen Bredouille und es sind immer mehr Leute gefährdet, eben wirklich kein Geld fürs Essen zu haben oder sehr, sehr wenig. Von daher ist es uns jetzt ein Anliegen, unser Leistungsangebot auf die Versorgung zu fokussieren. Das heißt, wir haben die Tagesstätte als Ausgabestelle für diese Lunchpakete und vereinzelt können natürlich auch Frauen duschen, aber das können wir wirklich nur vereinzelt machen, weil wir eben den Infektionsherd nicht haben wollen.
Mhm. Und dabei ist Hygiene hinaus, natürlich so wichtig, ne?
Und das machen wir sonst so gut, auch mit unserem Duschmobil und mit unseren Einrichtungen. Wir sind eigentlich im Regelfall super gut für die Frauen da und werden auch genutzt. Und jetzt müssen wir quasi alles reduzieren, anders aufstellen. Aber mit dem anders aufstellen hoffen wir, dass wir den Frauen auch gut beistehen. Mhm. Wir sind jetzt auch verstärkt telefonisch für Frauen da und werden in der Tat auch angerufen. Wir haben eine Intensivberatung, wo auch eine Psychologin 8 Stunden in der Woche tätig ist. Und die wird jetzt wirklich auch von wohnungslosen und obdachlosen Menschen sehr gut nachgefragt. Und das ist ja unser Ziel, gerade allen eine Stütze zu sein, auch in dieser Zeit, wo es echt hart wird für jeden, aber für obdachlose Frauen natürlich umso mehr.
Mhm. Sie sagen jetzt, die Frauen wenden sich auch an Sie mit Fragen speziell rund um Corona. Das heißt, es ist auch überhaupt ein Gefahrenbewusstsein da und gibt es überhaupt Zugang auch zu Informationen? Ich glaube, so eine grundsätzliche Frage muss man ja auch mal stellen, ob überhaupt alle wissen, was das Coronavirus ist, da ausreichend auch in der Verfassung sind, einzuschätzen, welche Gefahr das bedeutet. Wie nehmen Sie das wahr gerade?
Also als es ja sozusagen auf Deutschland heranprasselte und wir noch keinen Kontaktsperre hier auch in Berlin hatten, haben wir ja die Tagesstätte noch weitgehend geöffnet gehabt. Wir haben sehr viele Informationsveranstaltungen, hat unsere Leiterin von Evas Haltestelle gemacht und in Evas Obdach auch. Aber sagen Sie den Frauen mal, sie müssen sich gründlich die Hände waschen mit Desinfektionsmittel. Ja bitte, wo sollen die das herkriegen? Ja, also die haben überhaupt keinen Zugang dazu. Und separieren ist dann an der Stelle ja das Einzige, was sie tun können. Mhm. Und das allerdings, darin sind Frauen ja natürlich auch geübt. Auch in einem Alltag von einer obdachlosen Frau ist es ja so, dass sie meist sich verdeckt aufhalten und wenig aufhalten. Also das können sie schon. Also es gibt einige Ressourcen, die sie jetzt auch für diesen Alltag in Corona-Zeiten gut gebrauchen können. Aber sehr vieles bricht ihnen eben weg. Und dafür müssen wir jetzt sorgen, dass wir eben gerade die Grundversorgung, wenn es dann auch nicht die tägliche Dusche oder die Duschmöglichkeit ist, dann wenigstens das Getränk und wenigstens das Essen jetzt im Moment ist.
Ja, runterschrauben, weil es nicht anders geht und die Nerven bewahren und auch selber ja mit der ein oder anderen Angst, denke ich mal, umgehen. Wie nehmen Sie da Ihre Kolleginnen und Kollegen wahr? Wie schützen Sie sich auch? Wie ist die Situation gerade für Sie?
Also wir haben ein hervorragendes Team in all unseren frauenspezifischen Wohnungslosenangeboten und auch darüber hinaus. Also die haben jede Krise gemeistert, auch als wir Fälle von Verdacht hatten, die Nerven behalten und die Frauen beruhigt. Und eine Nacht sind sie sogar auch selber in Isolation gegangen, also mit einem hohen Engagement für die Frauen. Das sind schon hervorragende Frauen, die in unserer Wohnungsloseneinrichtung arbeiten und das mittragen und natürlich sich auf die Situation einstellen und auch gegenseitig stärken. Es trifft uns ja gerade alle, das ist das einzig Tröstliche und wir müssen alle irgendwie lernen, damit umzugehen. Aber auch in dieser Zeit haben unsere Mitarbeiterinnen die Kraft, auch das nochmal den Frauen weiterzugeben. Und es sind auch die Obdachlosen, es sind viele doch sehr bewusst, wissen, was da passiert und von ganz großer Panik bis zu Gelassenheit und müssen wir gucken, was passiert, ist alles dabei, so wie es im normalen Leben auch ist. Obdachlose Frauen sind ja so normal wie wir alle auch und haben dieselben Ängste und Nöte und Härte sind sie gewöhnt. dass es jetzt noch mal härter kommt. Da müssen wir gucken, dass wir beistehen. Wir freuen uns auch, wenn Menschen jetzt auf der Straße sind, bei einem Lebensmittelgeschäft etwas erstehen konnten, nachdem sie in der Schlange gestanden haben. Und wenn sie dann etwas auch einer obdachlosen Frau, einem obdachlosen Mann geben oder Menschen, dann ist das bestimmt jetzt ein guter Beitrag, auch direkte Unterstützung zu geben.
Den wir alle leisten können. Und Ihnen und Ihrem Team und auch natürlich den Frauen, die sich an Sie wenden, wünsche ich viel Kraft und alles Gute, um auch durch diese Krise noch durchzukommen. Danke, Frau Ehrlich, für Ihre Zeit und das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank.
Bleiben Sie gesund. Tschüss. Hashtag flatten the curve. Um diese besagte Kurve auch wirklich flach zu halten, da haben Bund und Länder in den vergangenen Tagen ja Maßnahmen ergriffen, die das öffentliche Leben so massiv einschränken wie noch nie in Nicht-Kriegszeiten. Andere Länder machen das sogar noch restriktiver, andere laxer. Und viele fragen sich, wie streng muss es denn sein? Wird es denn sein? Und wie lange noch? Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der appelliert jetzt in einer Videobotschaft daran, sich schon mal darauf einzustellen, dass Abstand halten noch sehr lange Normalzustand sein könnte.
Seit dieser Woche ist das nicht mehr nur eine Empfehlung, es ist das Gebot der Stunde. Was bedeutet das, wenn wir wissen, diese Stunde dauert keine 60 Minuten, sie dauert womöglich Wochen. Es bedeutet verzichten. Darauf, die Eltern und Großeltern zu sehen, sich mit Freunden zu treffen, mit ihnen essen zu gehen, zu feiern oder einfach auch nur nach einem langen Winter gemeinsam in der Sonne zu sitzen.
Ja, ist im Moment alles nicht. Und auch im Studio, da sitzen wir nicht kuschelig beieinander, sondern mit gebührendem Sicherheitsabstand. Wollen jetzt aber mal drüber reden, wie lange dieser Zustand denn noch andauern könnte, sollte, müsste. Ich bin froh, dass Martin Winkelheide jetzt bei mir ist. Kollege aus dem Deutschlandfunk, Medizinjournalist ist er. Und wir haben hier schon oft über Corona und Folgen und Maßnahmen gesprochen. Hallo Martin, grüß dich.
Hallo.
Wollen wir beide einfach vielleicht mit so einer Art kleinem Disclaimer vorab anfangen? Also das, was wir jetzt hier besprechen, das ist natürlich Stand jetzt und kann auch nur aufgrund der Datenlage da sein, die wir jetzt in dem Moment haben. Und die ändert sich einfach sehr dynamisch gerade. Ne? Das ist echt schwierig mit so Prognosen.
Vorhersagen sind schwierig, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Das gilt hier natürlich ganz besonders, weil viele Menschen, viele kluge Menschen versuchen, Szenarien vorauszuberechnen. Aber sie wissen immer, die ganzen Faktoren, die sie da einfügen, die sind alle noch nicht fix. Und das ist ein Riesenproblem. Das fängt schon damit an, dass man zwar, man weiß, wo man nicht hin will. Also man will eben nicht, dass die Krankenhäuser überlastet werden. Man will nicht, dass die Intensivstationen überlastet werden. Man will die alten Menschen besonders schützen. Und gleichzeitig will man irgendwann am Ende der Strecke so weit gekommen sein, dass trotzdem viele Menschen schon Kontakt hatten mit dem Virus, angepeilt werden, so 60-70%, damit es sowas gibt wie eine Herdenimmunität und dass das Virus sozusagen keine neuen Opfer mehr findet. Mhm. Das ist das, wo man hin will. Die Frage ist, wie kommt man dahin? Und dann fangen die ganzen Unwägbarkeiten an. Zum einen weiß man nicht, wie viele Menschen sind denn tatsächlich inzwischen nicht nur nachweislich infiziert, sondern wie viele haben sich schon angesteckt, von denen man es gar nicht weiß. Also wie hoch ist die Dunkelziffer? Da fangen im Moment Studien an. Also das Robert-Koch-Institut will eben auch eine Stichprobe machen, eine repräsentative Stichprobe, um ungefähr eine Ahnung davon zu bekommen, wie viele Menschen das Virus schon kontaktiert haben und auch auf das Virus reagiert haben, vielleicht auch ohne es zu merken.
Weil einmal noch zu wenig getestet wird und dann eben die Dunkelziffer noch dazukommt. Das sind zwei Unwägbarkeiten
also quasi. Also die Dunkelziffer ist eben das große Problem, weil man eben weiß, nicht jeder, der Kontakt hat mit dem Virus, wird automatisch auch krank. Manche entwickeln halt wirklich nur leichte Symptome und könnten das eben auch verwechseln mit einer Erkältung. So. Das heißt, da muss man erstmal eine Ahnung davon haben, wie breit ist das Virus denn wirklich in der Bevölkerung schon unterwegs. Das andere ist halt, warum man eben nicht klar sagen kann, wie schwer krank das Virus eben macht, ist, weil jedes Land eine andere Strategie gefahren hat mit der Testung. Bei uns in Deutschland hat man sehr früh getestet und man hat eben auch die Kontaktpersonen getestet und deswegen gibt es ein relativ günstiges Verhältnis von der Anzahl der getesteten Menschen zu der Anzahl der Todesopfer. Das sieht in anderen Ländern eben vollkommen anders aus, wenn die eben nur, sagen wir, entweder spät angefangen haben zu testen oder nur Leute getestet haben, wo ganz klar war, die sind schwer krank. Mhm. Da müssen wir gucken, was haben die eigentlich.
Also die Todeszahl ist einfach auch nicht also absolut.
Das Verhältnis von den Infizierten zu den Todesopfern, das ist nicht absolut. Und das hängt eben nicht nur von dem Virus selber ab, sondern das hängt eben sehr stark davon ab, wie ist das Gesundheitssystem aufgestellt. Das macht es extrem schwierig. Das Zweite, was man eben nicht genau weiß, ist, wie gut funktioniert jede einzelne Schutzmaßnahme, die jetzt sozusagen verhängt worden ist. Ja, also wir sollen möglichst wenig Kontakt haben mit anderen Menschen. Wir sollen möglichst viel zu Hause bleiben. Die Kitas sind geschlossen worden, die Schulen sind geschlossen worden. Viele Maßnahmen sind getroffen worden, die mehr oder weniger gut auch befolgt worden sind. Also bei Schul- und Kitaschließungen ist klar, die sind alle zu. Kannst
du nichts gegen machen.
Aber was eben die Kontaktreduzierung angeht und das Abstandhalten zu anderen Menschen, das müsste man, ja, da weiß man, da hofft man, dass alle Menschen mitmachen, aber man kann es eben nicht genau wissen. Und wie groß die Effekte dann jeweils real in jeder Gesellschaft sind, das muss man eben überprüfen.
Und das wieder mit Zeitverzug auch.
Genau.
Ne? Mhm.
Und das heißt, was man weiß, ist, eine Maßnahme alleine reicht nicht und mehrere Maßnahmen miteinander kombiniert sind wahrscheinlich effektiver. Und trotzdem muss man jetzt gucken, was hat denn am besten funktioniert? Was hat den größten Effekt?
Ja, weil das ist ja wiederum wichtig, um ja sozusagen die 1-Million-Euro-Frage zu beantworten. Die Frage danach, wie lange müssen wir da jetzt noch durchhalten, diszipliniert sein, Abstand halten. Da ist ja jetzt von der Osterzeit die Rede, beziehungsweise Ende April. Bis dahin sind ja die meisten Beschränkungen erstmal angesetzt. Und dann gibt's eben verschiedene Szenarien, was dann passieren kann. Du hast es gerade schon kurz angesprochen. Lass uns die drei, die da das ganze Spektrum abdecken, doch vielleicht mal durchdeklinieren. Erstmal mit dem einen Extrem anfangen. Und zwar schnellstmöglich wieder zurück zur Normalität, so wie es jetzt zum Beispiel ja der US-Präsident ja schon mal so angedacht hat und meint, also bis Ostern, da wollen wir die meisten Maßnahmen am liebsten wieder zurücknehmen. Wenn man dem folgen würde, was würde das in Deutschland heißen? Was würde dann passieren?
Also sozusagen mit einem Schnitt alles wieder auf Normalität. Yep. Das wäre ein Riesenproblem, weil man weiß, das Virus verbreitet sich, wenn man nichts macht, exponentiell. Heißt eben auch, selbst wenn eben nur wenige schwer krank werden, werden dann eben durch die große Zahl der Neuansteckungen viele Menschen sehr krank. Viele müssen dann ins Krankenhaus. Die Intensivstationen sind ziemlich schnell dann überlastet. Und dann hat man sozusagen zwar jetzt ein paar Wochen versucht, die Infektionszahlen zu drosseln, aber hat dann im Prinzip dasselbe Problem wieder.
Es wurde nur verschoben, nicht gelöst.
Das wurde geschoben und nicht gelöst. Und man kommt dann genau dahin, wo man eben nicht hin will, dass eben die medizinische Infrastruktur überfordert ist und dann eben auch die Anzahl der Todesopfer enorm steigt. Denn es heißt ja ganz klar, sobald Menschen beatmungspflichtig werden, dann müssen sie auch beatmet werden, sonst sterben sie. So, und das ist ja der begrenzende Faktor, den wir haben. Die Zahl der Intensivbetten, die Zahl der Beatmungsmöglichkeiten. Und die Grundidee, warum wir überhaupt Kontakte einschränken, ist ja eben zu sagen, dass eben möglichst wenig Menschen immer auf die Intensivstationen müssen, damit die Krankenhäuser das überhaupt bewältigen können. Also restriktive Maßnahmen am Anfang und dann alles lassen, ist eine schlechte Idee.
Dann lass uns doch vielleicht mal auf das Umgekehrte gucken. Du hast jetzt das Stichwort restriktive Maßnahmen genannt. Was wäre denn, wenn die eben nicht abgeschafft werden würden, sondern noch verschärft werden würden? Und zwar komplettes Kontaktverbot, komplette Ausgangssperre, also Lockdown, wie zum Beispiel zu Beginn in Wuhan. Und wir würden uns aber vorstellen, wir würden es so lange durchhalten, bis das Coronavirus dann im Griff wäre. Was würde das für Deutschland bedeuten? Wie müssen wir uns dieses Szenario vorstellen?
Das wäre eine enorme Belastung für die Gesellschaft. Ja. Also weil das würde ja heißen, 2 Monate Stillstand mindestens.
Ich hätte jetzt sogar gedacht, noch länger. 2 Monate?
Erstmal 2 Monate. Ja. So. Und dann könnte man relativ sicher sein, dass man neue Infektionen schnell erkennt und dann auch die Infektionsketten durchbrechen kann. Das würde, glaube ich, eine Gesellschaft schwer aushalten, weil man hat natürlich viele Probleme. Dann tritt anderes in den Vordergrund. Im Moment steht ja der Gesundheitsschutz im Vordergrund, eben dass möglichst wenig Menschen schwer krank werden. Wenn man so massive Maßnahmen ergreift, dann treten die wirtschaftlichen Folgen in den Vordergrund. Also Pleiten von Unternehmen, Arbeitslosigkeit, dass Leute einfach nicht mehr wissen, wie sie sozusagen langfristig über die Runden kommen können, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das ein enormer Stress. Das würde ja auch heißen, dass dann eben Kinder länger zu Hause betreut werden müssen, dass die Familien zu Hause aufeinander hängen. Das ist auch ein enormer Stressfaktor, wie man auch in China gesehen hat.
Mhm. Kann auch wieder das heißt, Folgeerkrankungen mit sich ziehen, ne?
Psychische, geht aufs Herz, psychische Belastung. Psyche. Es kann auch, was ja im Moment auch diskutiert wird oder was auch zutage tritt, ist, dass das Problem häusliche Gewalt dann wirklich ein schlimmes Phänomen wird. Mhm. Und mit diesen Problemen müsste eine Gesellschaft auch irgendwie umgehen. Und ich glaube, 2 Monate ist das in einer freien Gesellschaft schwer durchhaltbar. Also ganz schwierig. Und das andere ist halt auch, man muss ja gucken, in welchem Kontext passiert das. Also wir leben ja nicht irgendwie auf einer Insel. Und das, dieser Zustand, dass dann keine neuen Infektionen mehr auftauchen, das würde ja auch voraussetzen, dass es keinen Reiseverkehr mehr gibt. Mhm. Das ist schwer vorstellbar in einer modernen Gesellschaft. Und die umliegenden Gesellschaften müssen das genauso handhaben wie wir. Dann könnte man das vielleicht ähnlich machen. Und das dritte Problem ist halt, das Virus ist nicht aus der Welt. Das heißt, selbst wenn man so rigide reagieren würde, hätte man nachher das Problem, sobald man die Maßnahmen wieder lockert, kommt das Virus wieder.
Also ganz das heißt, auszurotten
ist es nicht. Nein, man kriegt es, man kriegt so ein Virus ja nicht ausgerottet. Das heißt, man muss irgendwie zu einer Strategie kommen, wie man es schlau macht. Also wie man es so macht, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird und gleichzeitig aber sich genug Menschen anstecken, damit man mit diesem Virus nicht noch irgendwie 10 Jahre zu tun hat. Ja?
Also bevor wir auf die ganz schlaue Strategie kommen, eine Frage noch zur Immunität. Ja. Da gab es ja auch lange viele Unklarheiten. Sag doch nochmal bitte, ist es denn jetzt final geklärt, ob ich mich, wenn ich mich damit infiziere, dann tatsächlich danach so immun bin, dass ich mich frei draußen bewegen kann und gefahrlos erstmal für eine Zeit lang immun bin? Oder ist das noch gar nicht so klar?
Es ist, sagen wir, es ist nicht wissenschaftlich bewiesen, aber es gibt viele Faktoren, die darauf hindeuten, dass man tatsächlich erstmal geschützt ist, sich mit diesem Virus dann neu einzustecken. Wie lang dieser Schutz hält, das kann im Moment noch keiner sagen, weil das Virus ja sehr neu ist. Mhm. Also man weiß nicht, ist das ein Leben lang? Also was weiß ich, wenn Menschen sich früher mit Masern angesteckt haben und die Krankheit überstanden haben, dann sind die ein Leben lang immun. So, es gibt aber andere Krankheiten, da ist der Infektionsschutz eben nicht ein Leben lang, sondern es sind 5 Jahre oder 10 Jahre. Das weiß man nicht. Dafür ist es zu früh, kann man nicht sagen. Aber es gibt schon Indizien, die darauf hinweisen, dass man dann erstmal vor einer Neuansteckung geschützt ist. Und das ist ja auch genau das Konzept, dass man sagt, irgendwann müssen wir dahin kommen, dass eben möglichst viele Menschen schon mal Kontakt hatten mit dem Virus und dass das Virus dann sozusagen keinen neuen Menschen mehr findet, die es krank machen kann.
Der Herdenschutz.
Das kann, der Herdenschutz, das kann auf natürlichem Wege passieren. Das kann aber auch auf dem Wege über eine Impfung passieren. Das Problem ist, diese Impfung gibt es noch nicht. Diese Impfung, an der arbeiten Forscher mit Hochdruck. Es ist klar, es wird diese Impfung dieses Jahr noch nicht geben. Im sehr optimistischen Fall vielleicht in 1,5 Jahren. Das ist aber sehr, 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 sehr optimistisch. Realistischerweise müsste man sagen, wahrscheinlich in 2 bis 3 Jahren.
Ist also doch noch einige Zeit bis dahin zu überbrücken. Dann kommen wir nochmal zu deiner schlauen Strategie. Also das, was Experten gerade so als Wellenstrategie, Wellenszenario auch diskutieren. Also so eine Art flexibles On-Off-Szenario, wo Maßnahmen mal in Kraft treten, dann wieder zurückgenommen werden. Wie könnte ein solches Szenario aussehen? Wie lang sind die Intervalle? Wonach richtet sich das? Wonach könnte sich das richten? Beschreib das doch mal.
Das ist, es ist ein schlaues Prinzip, aber es ist auch extrem schwierig zu steuern. Also, weil es geht davon aus, dass man dieses Infektionsgestehen versucht, im Griff zu behalten. Möglichst klug, vorausschauend, sozusagen Restriktionen aufhebt.
Die Schulen, Kitas mal wieder auf für eine Zeit.
Schulen und Kitas für eine Zeit wieder aufmacht. Und wenn dann die Zahl der Neuansteckungen zu schnell hochgeht, dann wieder zumacht. Und dann wieder länger zumacht.
Bräuchten wir auch gute Tests und ein flächendeckendes Testsystem zum Beispiel.
Ja, und man muss eben auch überlegen, ob man das wirklich bundesweit machen könnte. Oder ob das zu riskant wäre. Oder ob man das lokal macht an Orten, also dass man jeweils entscheidet, wo können wir das riskieren, die Schule wieder aufzumachen und wann ist der richtige Zeitpunkt, sie wieder zuzumachen und wie lange müssen wir sie denn zulassen. Ich glaube nicht, dass man da zu bundeseinheitlichen Lösungen wird kommen können. Und das ist auch, Flexibilität wird gebraucht, aber das verlangt enorm viel ab. Und ehrlich gesagt, ich möchte nicht der Politiker sein, der das entscheidet. Mhm. Also weil das sind richtig komplizierte Entscheidungen, die da getroffen werden müssen, weil es geht immer darum, das zum richtigen Zeitpunkt zu machen, damit das, das Infektionsgeschehen nicht außer Kontrolle gerät. Und das kann eben immer sehr schnell passieren.
Da könnte ja helfen, was die Forschungsministerin jetzt vorgeschlagen hat, nämlich ein nationales Netzwerk, was die Corona-Daten der Kliniken mal zusammenführt. Also wenn ich mir vorstelle, dass die linke Hand, die muss einfach wissen, was die rechte macht. Und es muss einen flächendeckenden Überblick schon geben, um dann auch genau solche Regionen ja überhaupt mal zu identifizieren. Und dann hängt da noch eine ganze Reihe von Folgeentscheidungen von ab. Wie lange dauert das, ne, bis wir sowas...
Ja, vielleicht sollte man es weniger abstrakt machen. Also es gibt ja Regionen in Deutschland, die besonders stark betroffen sind. Also Nordrhein-Westfalen ist ja so ein Hotspot, Bayern ist ein Hotspot. Das heißt, das sind Gegenden, wo ja wahrscheinlich auch dieses Ziel, 60-70% der Menschen sind infiziert, möglicherweise schneller erreicht werden könnten als in anderen Regionen, wo das Virus im Moment kaum grassiert. Muss man sehr schnell irgendwann den Überblick bekommen, wer hat die Infektion eigentlich schon durchgemacht. Und diese Menschen, die dann wissen, dass sie die Infektion durchgemacht haben, die werden ja auch sagen, ja, wieso soll ich mich dann zurückhalten? Warum gelten für mich diese Einschränkungen? Und auch da muss man ja eine Antwort drauf finden. Ne?
Genau. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine Signalwirkung an den anderen Teil der Bevölkerung. Also genau diejenigen, die die Härten dann noch weiter aushalten müssen, die Einschränkungen. Und die aber gleichzeitig sehen, das sind meine Nachbarn, da sind andere Menschen, die sind einfach schon draußen, die haben das Ganze schon durch und müssen das eben nicht mehr mitmachen. Das ist wahrscheinlich auch schwierig, das für eine Gesellschaft durchzuhalten, oder?
Ja, aber genau das meine ich. Also es ist extrem schwierig zu steuern, diesen Prozess, ohne dass es auf der einen Seite die Restriktionen nicht mehr akzeptiert werden und auf der anderen Seite aber die Restriktionen, die gesetzt werden und Sinn machen, auch tatsächlich befolgt werden, damit eben das Infektionsgeschehen nicht außer Kontrolle läuft. Denn gefühlt müssen wir uns ja schon sehr lange zurückhalten. Mhm. Das sind wir ja überhaupt nicht gewohnt, sind wir auch nicht drauf trainiert. Aber um ehrlich zu sein, stehen wir erst am Anfang im Moment.
Martin, wie recht du hast, ja. Und was für ein schmaler Grat das ist, auf dem jetzt hier politische Entscheidungen getroffen werden müssen. Und ja, wir müssen alle noch ein bisschen durchhalten. Dank dir jedenfalls.
Gerne.
Durchhalten, so lautet die Parole. Und die zweite lautet Podcast hören und Feedbacken. Gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und tschüss.